Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Schön, euch zu sehen. Schön, mal wieder hier zu sprechen. Wir haben diesen Monat das große Thema Gebet, den Schwerpunkt. Und es soll heute Morgen um gefährliche Gebete gehen. Und bevor ich so richtig einsteige, würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die ich mir irgendwo aufgeschnappt habe. Eine Kirche bekommt einen neuen Prediger. Und die Leute sind an einem Sonntagmorgen gespannt. Der Prediger soll zum ersten Mal sprechen, wie ist er denn? Und so sitzen sie dort und der Sprecher hält seine Rede und die Leute sind zufrieden, das war eine ordentliche Predigt. Das war eine Bibelstelle, das war biblisch fundiert, das war eine gute Argumentation, das waren klare Gedanken, das war nicht zu lang, das war nicht zu kurz, das hatte eine gute Struktur, es war eine 3+, vielleicht auch eine 2-, es war gut. Und die Leute haben gedacht, doch, da haben wir doch einen ganz guten Fang mitgemacht und gehen zufrieden nach Hause. Am nächsten Sonntag sitzen sie wieder in der Kirche und sind irgendwie irritiert und sagen so, Moment, das hat ihr doch letzte Woche schon erzählt. Und dann nach ein paar Minuten sind sie sicher, hey Leute, das ist die gleiche Predigt von letzter Woche. Was ist denn hier los? Hat der irgendwie ein kaputtes Kurzzeitgedächtnis, dass er hier das Gleiche bringt? Also irgendwie war das peinlich. Und alle gehen relativ verstört nach Hause. Am nächsten Sonntag sitzen sie dort und sind entsetzt, der predigt schon wieder, exakt die gleiche Predigt. Die Ältesten rutschen schon echt sehr nervös auf ihren Plätzen rumher und wissen, oh, das gibt gleich Ärger, da haben wir gleich Diskussionen und wir müssen dringend mit dem Mann sprechen, das geht doch nicht. Also entweder vielleicht hat er ja auch nur eine Predigt, was haben wir denn da für eine uns angelacht? Und sie suchen hinterher das Gespräch mit ihm und sagen mal, was ist denn los mit dir? Und er sagt, ja, ich warte auf euch. Ich warte, bis ihr das umgesetzt habt und dann kommt das nächste Thema. Keine Ahnung, ob die Geschichte irgendwo stimmt. Ich habe die irgendwo aufgeschnappt, ich weiß noch nicht mal mehr wo. Und so ein bisschen komme ich mir heute auch so vor, denn ich möchte eigentlich fast das Gleiche predigen, was die Sandra letzte Woche gepredigt hat. Denn mich hat diese Predigt sehr angesprochen. Ich kann die euch sehr empfehlen. Im Moment ist sie noch nicht auf der Homepage abrufbar. Da gibt's noch so ein paar technische Probleme. Aber wenn sie abrufbar ist, hört sie euch gerne nochmal an. Ich fand sie echt stark. Und ich bin an einem Vers hängen geblieben und hatte das Gefühl, dass nicht nur ich da so ein bisschen hängen bleiben sollte, sondern auch wir alle vielleicht noch mal ein bisschen da hängen bleiben sollten und noch nicht zum nächsten Thema gehen würde. Und deswegen finde ich an dieser Geschichte eigentlich ganz gut, weil sie deutlich macht, einmal, dass es ja nicht darum geht, eine gute, argumentierte, vorgetragene, vielleicht auch witzige, berührende Predigt jede Woche was Neues zu hören, sondern es geht ja darum, etwas ins Leben zu bekommen, was im Alltag relevant hat. Darum geht's. Und zweitens ist es auch manchmal gut, nicht immer direkt was Neues zu machen, sondern auch mal irgendwo zu verweilen. Deswegen glaube ich, ist das auch vollkommen okay, wenn ich das heute auch mal eigentlich über den gleichen Text predigen möchte. Sandra hatte gesprochen über Apostelgeschichte 4. Was bisher geschah? Jesus war gekreuzigt worden, beerdigt worden und ist wiederbelebt worden von seinem Vater im Himmel, ist in den Himmel aufgefahren und hat den Heiligen Geist seiner Kirche geschickt und es ging los und es ging grandios los. Und in Apostelgeschichte 4 wird uns zum ersten Mal davon berichtet, wie Johannes und Petrus verhaftet werden. Es ist kurz vorher ein großes Wunder passiert. Sie waren im Tempel und dort ist ein Mann, der seit 40 Jahren nicht laufen konnte, geheilt worden. Das war natürlich eine Sensation. Und es war ein großes Aufsehen, erregendes Ereignis im Tempel und sie haben von Jesus erzählt und werden zum ersten Mal in ihrem Leben verhaftet. Auf jeden Fall das erste Mal, dass wir davon berichten. Und in diesem Verhör sind sie total mutig. Petrus stellt sich dahin und sagt, okay, also ihr lieben Ratsältesten, und das ist so die politische und religiöse Führung damals gewesen, also wenn wir uns jetzt hier schon verantworten müssen, weil wir hier eine Wohltat gemacht haben, dann möchten wir euch aber auch gerne auch sagen, in wessen Autorität wir das gemacht haben. Nämlich in der Autorität von Jesus von Nazareth, den ihr umgebracht habt und Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Und in ihm ist die Rettung. Puh, das ist so konfrontativ. Erst einmal der Angriff, ihr habt ihn abgelehnt, ihr habt ihn umgebracht und dann auch noch, dazu muss man wissen, dass bei den Ratsältesten waren sehr, sehr viele von der Partei der Sadduzäer, so wie es jetzt auch verschiedene Parteien gibt in den Rathäusern, gab es auch damals verschiedene Parteien, da gab es die Partei der Sadduzäer und die, für die war eine körperliche Auferstehung eigentlich auch ein No-Go. Das, was Petrus sagt, geht auch völlig gegen deren Überzeugung. Und er ist total mutig dabei. Und die Ratsältesten sind verblüfft. Und ich möchte euch gerne mal den ersten Vers hier vorlesen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ein paar Anmerkungen zu dem Vers. Also die sind echt ganz schön verblüfft. Sie verhaften Leute zum ersten Mal und die sind total mutig. Und sie stellen fest, das sind doch Ungelehrte. Das waren keine studierten Theologen, die waren auf keiner Bibelschule, die waren auf keiner Universität. Das waren jetzt auch keine Analphabeten, aber es waren ungelehrte Leute und es waren einfache Leute. Hier steht jetzt in der Übersetzung ungebildete Leute. Andere übersetzen es auch einfache Leute. Im Urtext steht da griechisch Idiotos. Man könnte auch sagen, sie wunderten sich, was für mutige Idioten da gerade vor ihnen sind. Das könnte man so übersetzen. Das wäre allerdings ein bisschen falsch, weil die damals unter Idioten was anderes verstanden haben als wir heute. Aber es waren einfache, ganz normale Leute. So wie du und ich normale Leute sind. Das zweite, was sie hier feststellen, dass sie total freimütig sind. Auch hier dieses Wort, was da steht, das kann man auch übersetzen. An anderen Stellen wird das übersetzt mit gerade raus, zuversichtlich, frei heraus, öffentlich, mutig, furchtlos, offen. Und das beeindruckt die ziemlich. Und daran erkennen sie, oh, die haben irgendwie zu Jesus gehört. Ja, sie befehlen denen, hör mal, ihr dürft nie wieder über Jesus reden. Das gibt hier echt Tumult, das verbieten wir euch. Und Petrus, total mutig, sagt, hey, entscheidet selber, ist das richtig, dass wir auf euch mehr hören als auf Gott? Wir können nicht schweigen, wir werden auch nicht schweigen. Und dann bedrohen sie sie. Und das waren ja keine leeren Drohungen nach dem Motto, die hatten ja schon Power und Johannes und Petrus wussten ja auch, was mit ihrem Meister passiert ist. Wenige Wochen zuvor, das waren keine leeren Drohungen. Tja, und dann kommen sie in die Gemeinde, Sandra hat darüber super gesprochen und die Gemeinde betet zusammen. Und ich möchte nochmal einen Vers rauspicken, den wie sie gebetet haben. Und nun, Herr, höre ihre Drohung. Und Sandra hat das so gut betont. Sie sagte, Mann, in diesem Satz ist sozusagen ganz kurz das Problem geschildert. Ansonsten geht es in dem Gebet überhaupt nicht um das Problem. Und dann geht es weiter. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Und dann geht es noch den Vers danach möchte ich auch euch nicht vorenthalten. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Sie haben also nicht gebetet, oh, bitte mach, dass sie aufhören, bitte mach, dass die Drohung aufhören, dass das nicht wahr wird, sondern sie beten darum, mach uns mutig. Lass uns mutig sein. Und ich glaube, das ist ein total gutes Gebet, und auch ein gefährliches Gebet, denn Gott hat es total erhört. Die Ratsältesten waren total beeindruckt von dem Mut von Johannes und Petrus. Vielleicht mal eine gute Frage für eine Kleingruppe oder eine Band oder ein Mitarbeiterteam oder einen Freundeskreis. Was würdest du sagen, was sagen die Leute um dich herum, wie mutig du für deinen Glauben bist? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ist schon ganz schön, vielleicht auch ein bisschen gemein die Frage. Bist du jemand, der andere Leute echt sehr beeindruckt durch seinen Glaubensmut? Oder bist du vielleicht eher so eine 2, so jemand, so wo Leute sagen, okay, ich arbeite jetzt 5 Jahre mit dir zusammen, dass du Christ bist, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Echt? Das ist ja krass. Beeindruckst du auch Leute durch deinen Glaubensmut? Ist das ein Kennzeichen, wo Leute sagen, ah, boah, der ist echt so mutig und unerschrocken, trotzdem normaler Typ, der muss mit Jesus unterwegs gewesen sein. Mut heißt nicht, dass man keine Angst hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass meistens erst die Angst kommt und dann der Mut. Wenn man irgendwie keine Angst hat, dann braucht man ja eigentlich auch ehrlich gesagt, genauer gesagt, ja gar keinen Mut, weil man es ja gar nicht nötig hat. Und die Jünger waren Leute, die Angst hatten. Die Bibel berichtet uns davon, dass sie Angst hatten im Sturm, dass sie Angst hatten bei der Verhaftung von Jesus, dass sie geflohen sind, um ihr Leben gerannt sind. Von einem wird sogar berichtet, der sollte auch noch festgehalten werden von den Wachen und man hat irgendwie, er konnte sich noch losreißen und er ist nackend davongelaufen. Die kannten Angst. Die haben sich hinterher versteckt. Die haben sich sogar nach der Auferstehung, haben die sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten vor den Soldaten. Und wer würde ihnen das, also völlig verständlich, dass sie Angst hatten. Und auch wir haben Angst. Wir haben Angst vor Krisen, Krankheit, Krieg, vor Problemen. Wir haben Angst davor, Gott total zu vertrauen. Was ist, wenn wir jetzt wirklich das so machen würden, wenn ich ihm wirklich finanziell vertrauen würde, wenn ich wirklich meinen Zehnten geben würde? Hinterher bereue ich das und komme finanziell nicht klar. Was ist, wenn ich mutiger wäre? Was ist, ja, wenn mein Leben scheitert? Was ist, wenn mir alles zu viel wird? Angst vor den Problemen. Angst zu haben ist total normal. Und Angst ist vielleicht auch eine Möglichkeit, gerade Mut zu beweisen. Denn wenn du vor nichts Angst hast, also ein Problem, was so für dich total easy ist, dafür brauchst du keinen Mut. Tja, wie finde ich Mut? Und wo? Und da gibt es ganz viele Antworten, kann man auch viel drüber reden. Ich glaube, dass wir in uns Mut aufbauen können. Gerade unseren Kindern, ich wünsche mir, dass wir in den Kigos, dass wir in der Kulscha, dass wir unseren Kindern Erfolgserlebnisse mit auf den Weg geben. Erfolgserlebnisse ist sowas wie Vitamine für das Selbstbewusstsein, für Selbstvertrauen. Erfolgserlebnisse, gute Erfahrungen zu machen, neue Kompetenzen zu erlernen, das alles steigert unseren Mutlevel, dass wir uns mehr zutrauen. Dann gibt's aber auch noch, unser Umfeld kann unseren Mutlevel beeinflussen. Hast du ein Umfeld, was dich motiviert? Wo Leute sind, die dir Mut machen, die dich anfeuern, die dich stark reden? Hast du vielleicht, ist dein Ehepartner so ein Jürgen Klopp-Typ, der dich irgendwie total anfeuert? Hast du in deiner Gemeinde Leute, die dir positives Feedback geben, die dich motivieren und sagen, die dir Mut machen, halt durch, es lohnt sich. Die dir positives Feedback geben, die dir Lob geben, Anerkennung. Und bist du selber einer, der so ein Mutmacher ist? Und auch wenn du selber in deinem Leben nicht so viele Erfolgserlebnisse hast, nicht so viele Kompetenzen hast erleben können, selbst wenn dein Umfeld dich eher immer wieder entmutigt hat und du ganz viele negative Feedbacks bekommen hast, so gibt's doch einen Gott, der ein absoluter Mutmacher ist. Und wenn er was kann, dann gehört das auf jeden Fall dazu. Gott kann Leuten Mut machen. Das kann er total gut. Gott sucht sich sogar manchmal häufig Leute aus, die Angst haben. Die Jünger hatte ich gerade schon erwähnt. Viele andere Beispiele würden mir einfallen. Er sucht sich manchmal gerade sogar Leute, die Angst haben. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er gar keine anderen findet. Weil ab einem gewissen Punkt haben wir alle Angst. Ab einem gewissen Schwierigkeit von Problemen und Krise und irgendwas oder irgendwann wird bei jedem irgendwas zu viel. Irgendwann kommt bei allen Angst durch. Deswegen vielleicht findet Gott auch gar keine, die gar keine Angst haben. Aber vielleicht fühlt er sich auch ein bisschen zu Leuten hingezogen, die Angst haben. Das glaube ich auch. Die Lösung liegt also nicht unbedingt jetzt nur in dir selber. Die Jünger sind nicht zu der Ratsversammlung gegangen, zu diesem Verhör und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt nochmal Rocky 1 bis 4 vorher und dann höre ich nochmal über meine Kopfhörer Eye of the Tiger und dann kommen sie dahin und sind total mutig. Das funktioniert auch, aber manchmal hat man dafür nicht die Zeit und manchmal funktioniert es halt auch nicht. Die Lösung liegt nicht nur, dass es in dir ist, weil gerade was ist, wenn deine Teenager, Kinder, Jugendzeit oder was ist, wenn da so viele Misserfolge waren, dass es nicht in dir ist? Was ist, wenn dein Umfeld es nicht irgendwie so hergibt und du vielleicht auch sagst, okay, mein Charakter, ich bin eher mehr so ein verschlossener Typ, ich bin nicht so der mutige Typ, für mich ist Glauben Privatsache, ich rede nicht gerne über sowas. Es ist nicht eine Charakterfrage, weil Gott ist ein richtig guter Mutmacher. Er hat's drauf, er kann Leute motivieren, er ist besser wie Jürgen Klopp. Und es ist ein gefährliches Gebet, wenn man sagt, Gott, mach mich mutig. Weil ich glaube, dass er dich dann in Situationen bringen wird oder dir aufzeigen wird, wo du Mut brauchst. Vielleicht auch, wenn du den Wunsch hast, Gott, ich würde gerne geduldiger werden. Wie könnte er das wohl machen? Vielleicht ist eine Person in deinem Leben, die dir das beibringen kann oder an der du das beibringen oder lernen kannst, wo du Mut brauchst. Ein gefährliches Gebet, mach mich mutig, Herr. Aber ein Gebet, was Gott liebt, was Gott erfüllen möchte. Martin Luther King, der Bürgerrechtsaktivist vor vielen Jahrzehnten in den USA, Baptistenprediger, hat sich für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung stark gemacht, gegen Rassismus. Und in einem Zeit seines Lebens gab es so eine richtige Krise, wo einfach der Druck zu groß wurde. Er bekam immer mehr Drohungen, so wie die Jünger. Er bekam manchmal nachts anonyme Anrufe mit Morddrohungen. Und irgendwie, er war fertig. Und er schreibt in seiner Biografie, dass er in einem Punkt war, aufzugeben. Mit einer noch unberührten Tasse Kaffee vor mir versuchte ich darüber nachzudenken, wie ich mich hier rausziehen könnte, ohne totales Chaos zu verursachen. In diesem Zustand der Erschöpfung, wo mich mein gesamter Mut verlassen hatte, entschied ich mich dafür, mit meinem Problem zu Gott zu gehen. Mit meinem Gesicht in meinen Händen beugte ich mich über unserem Küchentisch und begann laut anzubeten. Die Worte, die ich zu Gott sagte, sind mir noch immer lebendig im Gedächtnis. Ich bin hier und ich bin für das eingetreten, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Aber nun habe ich Angst. Die Leute schauen auf mich und erwarten Leitung. Und wenn ich jetzt vor denen stehe, ohne Stärke und ohne Mut, dann werden auch die zusammenfallen. Ich habe keine Kraft mehr. Es ist nichts mehr übrig. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich es nicht mehr alleine bewältigen kann. Martin Luther King schreibt, in dem Moment erlebte ich die göttliche Gegenwart, wie ich Gott zuvor noch nie gespürt hatte. Und ich spürte sie mit einer sicheren inneren Stimme. Steh auf für Gerechtigkeit, steh auf für die Wahrheit und Gott wird für immer auf deiner Seite sein. Fast augenblicklich verflog meine Angst. Meine eigene Unsicherheit verschwand. Ich war bereit, mich allem zu stellen. Wow. Gott kann das drehen. Wenn wir in Angst untergehen und denken, oh, wie kann ich will gar nicht mehr. Corrie ten Boom, eine meiner Glaubensheldinnen und genau, wenn du in dieser Gemeinde bist, dann vergeht eigentlich höchstwahrscheinlich kein Jahr, wo ich sie nicht irgendwie doch mal zitiere. Und es ist eine Frau, es lohnt sich mit ihr zu beschäftigen. Sie sagte mal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Gott kann das drehen. Es geht natürlich nicht darum, dass ich euch hier motivieren will, jetzt plötzlich zu sagen, okay, jetzt sollen wir mutig leben, wir machen nur noch riskante Geldgeschäfte, überschulden uns und riskieren alles, wir schnallen uns auch auf der Autobahn nicht mehr an und kündigen alle Versicherungen und machen jetzt irgendwie total krasse Lebensentscheidungen. Bei dem geringsten Anzeichen, da muss jetzt nur mal irgendwie jemand im Gottesdienst einen total hirnrissigen Eindruck gehabt haben und verkauft ihn dir als von Jesus und dann gibst du direkt alles auf, ohne auf die mehrfache Bestätigung zu warten. Hey, das meine ich natürlich nicht. Wir bleiben klug. Und es geht nicht um sinnlose Risiken. Aber Mut ist etwas Gutes. Mut hat zwar auch etwas mit Widerstand zu tun. Mut braucht man, wenn Widerstand sich aufbaut. So wie bei Johannes und Petrus. Wir bewundern oder ich bewundere die Leute, die jetzt in Russland demonstrieren. Obwohl ihnen angedroht wird, dass sie in Haft kommen, das Gefängnis, dass sie verurteilt werden und wer weiß, was da mit den Leuten passiert. Ich bewundere diesen Mut, dass sie gegen Widerstände da aufstehen. Wahnsinn. Ich bewundere Petrus und Johannes, die, obwohl sie zum ersten Mal verhaftet wurden, obwohl sie bedroht wurden, um Mut bitten und auch Mut bekommen haben und weitergemacht haben. Wahnsinn. Und Mut bei uns heißt vielleicht auch, dass wir der Widerstand bei uns irgendwie ist, dass man irgendwie ausgelacht wird, dass man irgendwie Werte vertritt, die irgendwie dann, na, dann hat man so das Image des ewig Gestrigen oder dass man irgendwie als peinlich angesehen wird, vielleicht manchmal. Wo Leute das übertrieben finden oder zu absolut, was weiß ich. Mut braucht man, wenn Widerstand eintritt. Und Widerstand gehört irgendwie fast dazu. Ist fast eher verwunderlich, wenn gar kein Widerstand mehr kommt, ob man dann auch so richtig unterwegs ist als Kirche. Mut hilft, damit Wunder passieren können. Das ist das, was sie gebetet haben. Zeig deine Macht, Herr. Zeig deine Macht. Gib uns Mut, dass wir von dir reden. Und dann zeig deine Macht, dass Wunder und Zeichen deines Reiches passieren und Heilung passieren. Ich glaube, dass wenn du Mut findest, dich deinen Problemen zu stellen, die Dinge, die zerrissen hat, in deinem Herzen anzupacken, in Seelsorge zu gehen, dann kann das Wunder passieren, dass du frei wirst. Dann kann das Wunder passieren, dass du heil wirst. Wenn wir den Mut aufbringen, die Dinge, keine Ahnung, den Brief zu schreiben, das versöhnende Gespräch zu suchen, dann kann das Wunder passieren, dass Streit überwunden wird. Wenn du den Mut aufbringst, jemandem zuzuhören und ihm vielleicht sogar Gebet anzubieten, dann kann das Wunder passieren, dass bei dem anderen was Großes beginnt. Mut hat was mit Vertrauen zu tun. Wenn ich Gott gegenüber mutig bin und das tun will, was er sagt, hilft mir das total, dass ich weiß, hey, Gott weiß, was meine Kraft ist. Gott kennt meine Ressourcen. Gott kennt meinen Terminkalender. Gott kennt die Prioritäten. Gott weiß, was in mir steckt. Gott weiß, wovor ich Angst habe und was ich aushalten kann. Das tröstet mich und das hilft mir, Mut zu fassen. Und gleichzeitig, was mich sehr beunruhigt ist, dass Gott das häufig anders einschätzt als ich. Gott traut mir mehr zu, als ich mir häufig zutraue. Gott mutet mir Dinge zu, wo ich denke, nee, das ist zu viel. Und er denkt, ach, du schaffst das, du kannst das. Wie ist es bei den Johannes und Petrus weitergegangen? Apostelgeschichte 5. Und auch das ist irre. Sie bitten um Mut, ein gefährliches Gebet. Gott, gib uns Mut, weiter unerschrocken von dir zu erzählen. Und sie haben diesen Mut. Sie hören nicht auf und es spricht sich rum. Und es dauert nicht lange, schon nächstes Kapitel, sie werden wieder verhaftet und diesmal ein nächstes Level, sie werden ins Gefängnis geschmissen, über Nacht. Eine sensationelle Geschichte, einige werden sie kennen. Um Mitternacht kommt ein Engel des Herrn und befreit sie. Am nächsten Morgen soll eine Art Verhandlung wieder mit dem Hohen Rat stattfinden. Man will die Gefangenen holen, Johannes und Petrus. Man findet sie aber nicht. Man wundert sich, wo sie sind, weil die Wächter sind da, die Türen sind abgeschlossen, aber die Gefangenen sind weg. Und man findet sie im Tempel. Denn der Engel hat mitten in der Nacht nach der Befreiungsaktion gesagt, okay, ihr beiden, und morgen früh geht ihr genau wieder dahin, wo ihr gestern verhaftet worden seid und macht genau das Gleiche, weswegen ihr gestern verhaftet wurdet. Ihr macht das wieder. Also sozusagen das Gleiche zu tun, weswegen du verhaftet wurdest, am gleichen Tag direkt wieder zu tun. Ach du Scheiße. Und man findet sie da und sie werden wieder verhaftet, ein drittes Mal. Und werden wieder bedroht, aber diesmal bleibt es nicht nur bei einer Drohung, sondern werden die Leute physisch und sie werden misshandelt. Man wünschte manchmal, die Leute könnten sagen, oh, bei Johannes und Petrus, da ist es dann so weitergegangen. Ja, die haben um Mut gebetet und dann hat Johannes erstmal geheiratet und hatte Flitterwochen auf Teneriffa. Und es war super, er hat ein super Haus gekauft und hat allen von seinem Glauben erzählt. Er konnte Vorträge halten, die waren gut besucht und er hat damit viel Geld verdient. Er hat so viel Geld verdient, dass er mit 55 schon in Vorruhestand gehen konnte und hatte sich ein Haus am Meer gekauft und ein Wohnmobil, weil er wollte noch viel reisen und es war herrlich. Und ab und zu ist er in den Gottesdienst gegangen, hat auch ein bisschen mitgeswingt und es war herrlich. So war es nicht. Er so ein bisschen, ja. Irgendwie kamen nächste Schritte, für die er noch mehr Mut brauchte. Aber er ist das gegangen. Eigentlich ein gefährliches Gebet. Mach uns mutig. Mach mich mutig. Gott kann das. Er hat das tausendmal bewiesen, dass er das kann. Ja. Was könnte passieren, wenn wir das beten würden? Herr, mach uns mutig. Das könnte passieren. Ich glaube nicht, dass das so ein Gebet ist wie nach dem Motto, man würde jetzt quasi wie beim Notar und dann macht man einmalig und da schreibt man was, okay, ich bin ab heute mutig und dann hat sich das quasi alles gedreht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Aber ich glaube, dass es eher so ein Gebet ist, was man fast täglich sprechen könnte. Wäre ja vielleicht eine Idee, vielleicht würden ein paar Leute von uns aus der Gemeinde sagen, hey Mann, in der nächsten Woche bis nächsten Sonntag versuche ich mir mal, ich lege mir ein Post-it auf meine Tür, wenn ich die Wohnung verlasse, dann werde ich noch einmal beten, Herr, mach mich mutig und unerschrocken, dass ich unerschrocken von dir erzählen kann. Oder dass du das dir, was weiß ich, irgendwie in dein Handy als Erinnerung irgendwie immer noch mal eintippst, hey, ich wollte das mal beten, diesen Satz. Was könnte passieren? Passieren vielleicht solche schlimmen Sachen wie bei Johannes und Petrus oder in Russland bei den Demonstrantinnen und Demonstranten? Wahrscheinlich nicht. Ganz auszuschließen kann man das natürlich nicht, aber es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass dann in dieser Woche du jemandem zuhörst und dann wirklich dich plötzlich sagen hörst, dürfte ich vielleicht einmal für dich beten? Und du denkst dir innerlich, ich bete doch nie laut. Was sage ich denn hier? Mache ich doch sonst nicht. Oder du bekommst etwas mit, wo über jemanden fies geredet wird und wo du dich sonst immer das raushältst, dann sagen würdest, hey Moment, stopp, auf sowas habe ich keinen Bock, auf so eine Scheiße. Dann will ich nicht mitmachen. Lass uns doch anders leben. Was würde passieren, wenn wir das beten würden? Ich glaube, Gott wird das erhören. Ich glaube, Gott wird das erhören. Und es geht bei Gott auch immer ein bisschen von klein nach groß und geht nicht direkt bei solchen Hardcore-Sachen los. Ja, und es lohnt sich, denn es ebnet den Weg für Vertrauen, für Glauben und für Wunder, und all diese tollen Dinge.